Heute vor 450 Jahren ist Galileo Galilei geboren. Der Astronom und Physiker stellte die Welt mit seiner Feststellung auf den Kopf, dass die Erde sich um die Sonne dreht. Und besonders in katholischen Kreisen hat das für einigen Aufruhr gesorgt. Jetzt bei mir im Studio ist der Kirchenhistoriker Hubertus Wolf. Grüß Gott.
Grüß Gott.
Herr Wolf, die katholische Kirche und Galileo Galilei ist ja so ein ganz spezielles Kapitel. Warum hat sein Weltbild, beziehungsweise das Weltbild, das er versucht hat zu beweisen, in der katholischen Kirche für so Aufregung gesorgt?
Also erstmal geht es darum, hat es in der katholischen Kirche damals für Aufregung gesorgt oder für heute? Reden wir von der historischen Gestalt und der historischen Auseinandersetzung oder reden wir eher von dem, was sich im Gedächtnis der Menschen eingeprägt hat? Im Gedächtnis der Menschen hat sich eingeprägt, Galileo Galilei steht als Held für die Freiheit der Wissenschaft und die katholische Kirche steht als eine rückschrittliche Tumbe-Organisation, die jeden Fortschritt unterdrückt. Das ist das, was wir so im Kopf haben. Mhm. Das Bild ist aber wesentlich historisch gesehen wesentlich differenzierter. Galileo Galilei macht ja im Grunde erstmal gar nichts Neues, sondern dieses heliozentrische Weltbild, also dass die Sonne im Mittelpunkt steht und die Planeten um die Sonne kreisen, das hat ja 70 Jahre vorher, 80 Jahre vorher Nikolaus Kopernikus bereits vorgelegt. Mhm. 1543 ist dieses Buch von Kopernikus erschienen. Und es ist bis 1616 überhaupt nichts passiert. Das heißt, die Kirche hat dieses System auch gar nicht bekämpft. Jetzt kommt 1616 Galilei und er kommt eben mit dem neuen Modell einer Wissenschaft, die sagt, sie funktioniert nicht aufgrund von philosophischen Überlegungen, sondern aufgrund von naturwissenschaftlicher Beobachtung und Empirie. Stichwort Fernrohr. Ich kann mit dem Fernrohr bestimmte Dinge beobachten. Aufgrund von diesen Beobachtungen glaubt er, sicher zu sein, dass eben der Kopernikus, später der Kepler, dass die Recht haben. Und jetzt kommt die Kirche vor ein Problem. Aber nicht durch Galileo, sondern durch einen Theologen, nämlich Foscarini. Der sagt jetzt, okay, nehmen wir mal an, dieses System von Kopernikus, Kepler und Galileo, Galilei stimmt. Dann stimmt aber eine zentrale Aussage der Bibel nicht. Im Buch Josua heißt es ja, Sonne stehe still im Tal von Gibeon und die Sonne stand still. Also, die Bibel geht davon aus, dass die Sonne sich bewegt und nicht die Erde. Wenn aber, und jetzt kommt die Glaubenskongregation bzw. die Inquisition ins Spiel, wenn aber die Bibel sich in der Kosmologie irrt, dann könnte es ja sein, dass sie sich auch in anderen Aussagen geirrt hat. Also muss man die Irrtumslosigkeit der Bibel verteidigen. Das führt dann 1616 zu dem ersten Galileo-Prozess. Jetzt muss die Kirche erstmal festlegen in dem Prozess, dass das geozentrische Weltbild ein Glaubenssatz ist und das heliozentrische diesem Glaubenssatz widerspricht, was sie bis 1616 nie getan hatte. In dem Moment, wo sie sagen, es ist ein Glaubenssatz, können sie die andere Position nicht mehr vertreten. Mhm. Foscarini wird verurteilt. Kopernikus wird auch verurteilt. Aber wer nicht verurteilt wird, ist Galileo Galilei, sondern der wird nur ermahnt. Mhm. Und zwar wird er so ermahnt, dass der Generalinquisitor ihm sagt, also, wenn du dieses heliozentrische System als Hypothese vertrittst, also nicht als Wahrheitsbehauptung, sondern einfach mal als theoretisches Modell, dann kannst du das tun, wenn das dir zum Beispiel dazu dient, dadurch die Sternenbahnen besser erklären zu können, und damit den Seeleuten nachts auf dem Meer etwas in die Hand zu geben, um sich besser orientieren zu können. Weil das viel einfacher ist, als wenn man dieses komplizierte aristotelisch-ptolemäische Schalenmodell nimmt. Das kann man wahrscheinlich nicht mal mit Computern richtig ausrechnen. So. Du darfst aber nicht die Hypothese als eine These versehen. Und damit geht Galileo eigentlich mit einer Ermahnung raus. Und jetzt muss man wissen, er ist nicht verurteilt. Jetzt kommt es aber zu einem zweiten Prozess. Viel später. In den beginnenden 30er Jahren. Was macht der Galileo? Der forscht natürlich weiter, bleibt empirisch dran. Da geht es dann um Sonnenflecken, da geht es um Ebbe und Flut. Und jetzt wird Urban der 8. Papst, Maffeo Barberini, der ist eigentlich ein Fan von Galileo. Jemand, der sagt, naja, also dieses Urteil von 1616. Und Galileo schlägt dem Papst jetzt vor, lass mich doch einfach einen Dialog der beiden Weltsysteme schreiben. Also zwei Leute unterhalten sich und jeder bringt die bestmöglichen Argumente für das heliozentrische System und für das geozentrische System. Der gibt dem Papst den Entwurf, der Papst liest den durch und ist einverstanden. Das heißt, der Dialog der beiden Weltsysteme 1633 erscheint mit Billigung von Papst Urban. Jetzt, als das Buch da ist und der Papst das Buch wirklich liest, merkt er relativ rasch, was es ist. Es ist nämlich kein offener Dialog im Sinne von Austausch von Hypothesen, sondern es ist im Grunde ein flammendes Plädoyer für das heliozentrische System. Denn derjenige Dialogpartner, der fürs geozentrische System steht, ja, ist ein Einfallspinsel. Also der hat immer die schwachen Argumente, macht sich lächerlich, während der andere mit genialen Argumenten argumentiert. Und das führt jetzt dazu, dass der Papst tief erbost ist, dass Galileo deshalb vor die Inquisition gestellt wird und dass er deshalb abschwören muss. Jetzt aber wird er nicht in den Kerker der Inquisition eingesperrt, sondern in Hausarrest da in seinem Haus. Warum? Weil er ja zum ersten Mal abschwört. Er hat ja 1616, ist ja nicht verurteilt worden. Und die Inquisition sagt immer, wenn jemand abschwört, also bereit ist, den Irrtum einzugestehen, dann kriegt er sozusagen eine Chance. Okay. Das Wichtigste aber ist bei diesem ganzen Fall, dass man eigentlich jetzt erwartet, Kirche und Naturwissenschaft seien grundsätzliche Gegner. Das kann man aus dem damaligen Modell verstehen, weil natürlich, was passiert, wenn sie den Menschen und die Erde aus dem Mittelpunkt herausnehmen und sie an den Rand drängen? Das hat ja schon bei anderen Denkern der Zeit dazu geführt zu sagen, dann gibt's x Erden. Wenn es x Erden gibt, ja, was ist dann, wenn es auf diesen Erden auch Menschen gibt? Ist dann auf diese Welten auch Christus gekommen? Das wird ja ganz schwierig. Das zweite ist die Wahrheit der Bibel. Das dritte ist, dass es eigentlich eine Auseinandersetzung ist zwischen zwei philosophischen Schulen, nämlich einem klassischen philosophischen Modell und dieser neuen Naturphilosophie, wie sie durch die Empirie aufkommt. Und im Grunde genommen gibt es außer Galileo Galilei fast gar keine Naturwissenschaftler auf dem Index der verbotenen Bücher, auch keinen Darwin, weil nämlich welcher Naturwissenschaftler würde seine Position anders vertreten als Hypothese? Und die Kirche hat tatsächlich lange gebraucht, aber nicht bis Johannes Paul II., sondern schon sehr früh dann im 18. Jahrhundert begonnen zu verstehen, dass sie in dem Urteil gegen Galileo ihre Kompetenz überschritten hat, dass eigentlich naturwissenschaftliche Erkenntnisse das Wie beschreiben, aber nicht das Warum, und dass deshalb, wie es dann im Zweiten Vatikanischen Konzil steht, es eine Autonomie der weltlichen Sachbereiche gibt und dass eben Naturwissenschaftler das Recht haben, nach ihren Methoden naturwissenschaftliche Erkenntnisse zu gewinnen, dass das nur nichts sagt über den Sinn von Wirklichkeit, über die Schöpfung durch Gott, dass das auf ganz unterschiedlichen Ebenen liegt. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass man diesen Lernprozess der Kirche da einfach auch ernst nimmt. Mhm. Und dieses Schreckgespenst, Kirche und Naturwissenschaft sind wie Feuer und Wasser, einfach mal historisch ein wenig differenziert.
Das heißt, so einen Konflikt, wie Sie ihn gerade beschrieben haben, zwischen Kirche und Naturwissenschaft, gab es eigentlich in der Geschichte in der Form nie wieder?
Man hat natürlich nachher einen Konflikt mit Darwin, aber nicht mit Darwin als Darwin, sondern wenn Sie eine Hypothese aufstellen über die Entwicklung der Arten, ist das eine Hypothese, das sagt nichts über die Wirklichkeit, das ist halt ein Modell. Nur wenn jetzt jemand hergeht, was ja sehr häufig passiert, und aus diesem Evolutionsgedanken den Schluss zieht, man müsste den Schöpfungsbericht der Bibel, der von 7 Tagen ausgeht, man müsste den jetzt so evolutionistisch lesen, also von dem Einfachen zu dem Höherentwickelten. Dann wird es schwierig, weil in dem Moment würden die Ebenen, eine naturwissenschaftliche Hypothese und eine Glaubensaussage, wieder vermischt. Das heißt, alle katholischen Darwinisten, alle diejenigen, die den Darwin mit der Bibel irgendwie zusammenschieben wollen, die werden natürlich verurteilt. Weil die ja ernst nehmen, dass der Darwin eine Position vertritt, die in einer Konkurrenz zu einer biblischen Aussage steht, die aber, wie gesagt, auf einer anderen Ebene liegt.
Es wurde eigentlich kein wesentlicher Aspekt der Glaubenslehre der katholischen Kirche je durch einen Naturwissenschaftler wirklich widerlegt, oder liege ich da falsch?
Ja, das kommt jetzt drauf an, das ist ein ganz schwieriger Lernprozess auf beiden Seiten. Mhm. Also man muss sie erstmal kapieren. Eine naturwissenschaftliche Aussage ist eine naturwissenschaftliche Aussage. Eine Glaubensaussage ist eine Glaubensaussage. Natürlich, wenn Sie die Josua-Stille nehmen, Sonne stehe still im Tal von Gibeon, dann wird man annehmen, dass der biblische Autor ein Weltbild hat, das geozentrisch ist. Nämlich die Sonne bewegt sich und dann sagt Gott Stopp und dann bewegt sie sich nicht weiter.
Oder die Erde hat sich nicht mehr bewegt in dem Moment.
Ja, aber so rum wird's, das ist die Angst. Mhm. Das ist die Angst. Aber springen wir einfach mal einen Schritt weiter. Wenn man jetzt Pius den 12. nimmt, der ja Papst ist von 1939 bis 1958, der wird konfrontiert mit Urknalltheorie. Mhm. Schrecklich, könnte man sich jetzt vorstellen. Ja, der Papst sagt, okay, die Naturwissenschaft erklärt einen bestimmten Entstehungsmodus des Universums und damit auch der Wirklichkeit. Aber warum sollte es dem Glauben widersprechen? Denn woher kommt die Urmaterie oder die Urenergie? Die Frage kann der Naturwissenschaftler nicht beantworten. Und wir würden sagen, als Glaubensaussage, alles was ist, kann nicht aus dem Nichts kommen, sondern muss auf Gott zurückgehen. Und damit sind die Aussagen auf unterschiedlichen Ebenen, aber widersprechen sich nicht grundsätzlich.
Das heißt, man kann gar nicht so sagen, also je mehr Dinge, die man früher nicht wusste, je mehr Sachen die Naturwissenschaft herausfindet, belegt, die man früher vielleicht der Schöpfung oder einer göttlichen Intervention zugesprochen hat. Je mehr das widerlegt wird, desto schwächer wird im Endeffekt die Position des christlichen Glaubens.
Also mit den Physikern, mit denen ich gesprochen habe, habe ich immer den Eindruck, je bessere Physiker die sind, desto gläubigere Menschen werden das. Das geben die auch selber so zu. Also ich glaube, dass es einfach ein grundlegendes Problem ist, jetzt nicht so zu tun, die Naturwissenschaft nimmt dem Glauben etwas weg, sondern die Naturwissenschaft arbeitet auf einer ganz anderen Ebene. Die Naturwissenschaft erklärt mir, wie etwas entstanden ist, wie sich etwas entwickelt hat, wie ich auf der empirischen Ebene mittels Experimenten, mittels Beobachtungen etwas machen kann. Der Glaube macht etwas ganz anderes. Der Glaube versucht, bestimmten Phänomenen, bestimmten Widerfahrnissen des Lebens einen Sinn zu geben. Und das ist eine ganz andere Ebene als eine naturwissenschaftliche Wahrheit. Es gibt ganz andere Wahrheiten. Wenn Ihre Freundin zu Ihnen sagt, ich liebe dich, dann können Sie antworten, ich nehme das zur Kenntnis. Das ist aber nicht die Ebene. Sondern der Satz, ich liebe dich, hat aber trotzdem wahrscheinlich für Sie eine unendliche Wahrheit. Und diese Wahrheit ist vielleicht mehr wert als die Wahrheit einer naturwissenschaftlichen Beobachtung. Jetzt ist die Frage, welche dieser beiden Wahrheiten ist wahr und welche falsch. Ich würde sagen, sind beide wahr, nur auf unterschiedlichen Ebenen. Mhm. Und wenn man diesen Grundsatz mal berücksichtigt, dann geht es darum, dass man natürlich vom Glauben her mit der Naturwissenschaft ins Gespräch kommt. Und dann geht es um ethische Fragen. Nämlich, darf der Mensch alles, was er kann? Ist alles, was die Naturwissenschaft mir möglich macht, von bestimmten ethischen Prinzipien her, sinnvoll? Nützt es dem Menschen? Entspricht es dem, was ich jetzt als katholischer Theologe, als gläubiger Mensch sagen würde, was Gott, der hinter allem steckt, mit jedem Menschen will, wo jeder Mensch einen Wert hat. Ich glaube, das sind die Fragen, wo wir dann mit Naturwissenschaftlern reden müssen und diskutieren müssen, wo die Kirche auch die Aufgabe hat, eben gerade indem sie ihren Bereich respektiert, sich nicht in naturwissenschaftliche Kompetenzen einmischt. Die Kirche hat keine Kompetenz im Hinblick auf Astrophysik. Aber sie hat eine Kompetenz im Hinblick auf die Werte, die ein Leben menschenwürdig machen. Und dafür muss sie sorgen. Das kann sie umso mehr tun, je mehr sie die Autonomie der Naturwissenschaft akzeptiert, aber von ihrem Standpunkt her dann die ethische Frage da hineinstellt.
Das heißt, Kirche und Naturwissenschaft sind eigentlich keine Gegner, sondern können sich eigentlich gegenseitig sehr viel geben. So habe ich es jetzt verstanden. Das ist das, was bei mir so rübergekommen ist.
Ja, wir haben wahnsinnig lang gebraucht. Kirche und Naturwissenschaft haben wahnsinnig lang gebraucht, um diese Verhältnisbestimmung überhaupt zu finden. Wenn Sie natürlich als Kirche sagen, und das war der Anspruch der Kirche, wir haben ein Totalmodell. Wir haben eine Allzuständigkeit für alle Bereiche der Wirklichkeit. Dann ist klar, jeder, der an irgendeinem Punkt an dieser Allzuständigkeit kratzt, wird für sie zum Gegner des Glaubens und der Kirche. In dem Moment, wo aber durch diesen langen Lernprozess, der im Zweiten Vatikanischen Konzil gipfelt, Autonomie der weltlichen Sachbereiche, in dem Moment, wo dieser Lernprozess zu einem Ende führt, kann man jedenfalls von Seiten der Kirche her sagen, ja, wir müssen akzeptieren, vielleicht auch positiv akzeptieren, dass Naturwissenschaft lege artis gemäß ihrer eigenen Kunst, gemäß ihrer eigenen Gesetze betrieben werden muss. Aber die Wirklichkeitsdeutung der Naturwissenschaft ist nicht die ganze Wirklichkeit, denn es gibt jenseits von Empirie ganz andere Wahrheiten. Und die sind genauso wichtig, wenn nicht wichtiger als die anderen.
Okay. Herr Wolf, herzlichen Dank fürs Interview.
Gerne.